Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Heute ist Montag, der 24. März und bei uns beim Podcast Guten Morgen bei Backstage Classical dreht sich jetzt alles um die Zukunft der klassischen Musik. Die liegt nämlich meinem heutigen Gesprächsgast besonders am Herzen. Julian Stahl hat die Programmleitung beim Programm Tuned bei der Kulturstiftung des Bundes. Und da geht es darum, neue Wege für die klassische Musik zu finden. 3,5 Millionen Euro stehen zur Verfügung für 6 Festivals. Das Beethovenfest in Bonn, das Podium in Essling, das Mozartfest in Würzburg, die Thüringer Bachwochen und Tonali vereinen sich da in einem Netzwerk und tauschen ihre unterschiedlichen Erfahrungen mit neuen Konzepten und Programmen aus. Wie ist da der Stand, wollten wir wissen, und wie geht es weiter? Wie, das kann ich schon sagen, im November gibt es ein Ideenfestival, zu dem dann auch andere Institutionen eingeladen werden, um sich über neue Formate auszutauschen. Aber was denn da los ist bei den Neudenkern der klassischen Musik, das will ich jetzt erfahren von Julian Stahl. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Stahl.
Guten Morgen, ich freue mich auf das Gespräch.
Wenn man Musik neu erfinden will, dann macht man das am besten mit viel Freiheiten wahrscheinlich. Wenn Sie als Kulturstiftung des Bundes mit jungen Musikerinnen und Musikern, Intendantinnen und Intendanten reden, was erwarten Sie von denen?
Was mich eigentlich interessiert in Gesprächen mit der Szene ist, ein genaues Gespür dafür zu bekommen, was sind eigentlich die Themen, die gerade wirklich relevant sind, die auch Veränderungen vielleicht bedürfen. Und was mich eigentlich immer interessiert, ist so ein Blick nach vorne. Also wie kann es denn eigentlich gehen? Weil ich habe das Gefühl, wir sind immer sehr gut da drin, unsere Probleme aus verschiedensten Perspektiven zu betrachten, aber vielleicht nicht ganz so gut da drin, sozusagen auch nach vorne zu schauen.
Willkommen in Deutschland, sage ich nur. Ja, genau. Ja. und wie, was spüren Sie? Gibt es da tatsächlich einen Aufbruch? Gibt es einen radikalen Wandel in dem, was wir mit klassischer Musik wollen? Weil das stimmt ja, was Sie sagen, diese Diskussion, das Publikum ist zu alt, die Formate sind nicht mehr neu. Il Trovatore in der Staatsoper will kein Mensch mehr sehen. Das hören wir ja wirklich seit 50 Jahren immer wieder und irgendwie geht es ja trotzdem alles weiter. Man könnte ja auch sagen, eigentlich hat die Klassik sich doch auch ohne solche Institutionen immer gut entwickelt, beziehungsweise ist vielleicht auch sowas wie der Goldwert der Kultur, die Stabilität und das, was bleibt.
Also vielleicht so ein kleiner Einblick, wie auch so Förderprogramme, wie jetzt das Förderprogramm bei uns, was jetzt in dem Bereich agiert, Tune, Netzwerk für zeitgenössische Klassik, entstehen, weil die immer sehr stark in einem langen Rechercheprozess mit der Szene entstehen und insofern wir damit jetzt auch, würde ich sagen, nicht in jedem Detail das Rad neu erfinden wollen, sondern eigentlich eine Entwicklung verstärken wollen, die wir beobachtet haben, die man auch, glaube ich, grundsätzlich beobachten kann, dass ja schon in den letzten Jahren einiges in Bewegung gekommen ist. Das heißt, die Frage, wie lassen sich Konzerte auch neu gestalten, neu denken, wie bekommt das Publikum eine andere Rolle? Und ich bin gleichzeitig immer kein Fan davon, von so einem Entweder-Oder, also wir wollen mit dem Programm überhaupt nicht jetzt sagen, dass alles, was war, irgendwie ein Irrweg war und wir jetzt sozusagen alles neu erfinden müssen. Ich finde eigentlich gerade das ins Gespräch bringen von verschiedenen Positionen total interessant und das ist auch mit ein Grund, warum wir in diesem Förderprogramm mit 6 Festivals die bewusst auch als Netzwerk fördern und auch immer wieder zusammenbringen, um dann Austausch und auch eine Diskussion zu fördern, weil ich finde, also mir persönlich geht es auch immer so, dass ich finde, bestimmte Dinge haben total großen Wert, also sowas, dass man ganz lange sich mit Instrument auseinandersetzt, das gemeinsame Zuhören, das ist überhaupt nichts, was, finde ich, an Wert oder Aktualität verliert und gleichzeitig eben auch zu gucken, was sind trotzdem auch neue Impulse, wo ist das Veränderungspotenzial und deswegen ist das sozusagen eine Grundidee eigentlich auch dieses Netzwerks.
Sie schauen ja auf den Prozess und Sie haben schon gesagt, in diesem Netzwerk, da sind 5 unterschiedliche Festivals, die ja auch wirklich unterschiedlich sind. Auf der einen Seite das Beethoven-Festival in Bonn von Stephen Walter, der bekannt dafür ist, auch vollkommen neue Formate aufzustellen, der aus dem Podium Esslingen kommt, das auch eins der Festivals bei Ihnen ist. Dann Tonali, natürlich auch bekannt für viel Nachwuchsförderung, aber Sie haben dann auch sowas wie das Mozartfest in Würzburg, was jetzt nicht wirklich bekannt für Innovation Situation war bislang und die Thüringer Bachwochen, wo es wieder anders ist, durch die Intendanz auch da. Wie treten denn diese unterschiedlichen Festivals, die ja wahrscheinlich auch eine ganz unterschiedliche Tradition haben, anderen Umgang oder einen anderen Anspruch an ihr Publikum, überhaupt ein anderes Zielpublikum, miteinander in Dialoge? Was sind das für Austauschebenen, die da stattfinden?
Also vielleicht so erstmal auf einer Strukturebene ist es so, dass das erste Jahr, das war 2023, vor allem dazu gedient hat, dass die Festivals sich einfach mal, oder vor allem auch die Festivalleitung sich einfach mal gegenseitig besuchen. Und das auf einer Ebene, die jetzt nicht von einem sozusagen Beobachtungs- oder auch ein Stück weit Konkurrenzperspektive geprägt ist, sondern dass man sozusagen auch mal die Büros kennenlernt, dass man sozusagen auch hinter der Bühne mal ins Gespräch kommt. Und die Jahre dann darauf, also 24, 25, 26, wir uns zweimal im Jahr ein Wochenende treffen bei einem der Festivals und auch da einerseits gegenseitig Konzerte besuchen und andererseits immer ein Thema haben, was wir dann einen Tag lang diskutieren. Das waren im letzten Jahr einmal ökologische Nachhaltigkeit und einmal der Qualitätsbegriff, den wir so in der Klassik haben. Und was ich beobachte, ist, dass es erstmal ein besonderer Prozess ist, dass die Festivals über so einen langen Zeitraum, also die Leitung vor allem, sich immer wieder treffen und dann wirklich ein anderes Vertrauen entsteht, miteinander in Austausch zu kommen. Und was ich auch interessant finde, ist, dass auch so ein bisschen die eigenen Vorstellungen, die man natürlich oder die auch in dem Netzwerk, die Festivals gegenseitig von sich im Kopf haben, so auf die Probe gestellt werden und man dann erkennt, ah, das ist ja spannend, die sind im Bereich Partizipation mit dem Publikum total weit, die anderen sind irgendwie, haben eine ganz divers besetztes Team. Und sowas zu erkennen und dann mit der Zeit auch irgendwie einfach leichter mal zum Telefon zu greifen und bei den anderen nachzufragen, das ist ein Prozess, der, glaube ich, schon mal speziell ist.
Aber gibt es, wenn wir über die Idee des Wandels und auch über Ihre Rolle, Sie geben ja immerhin 3,5 Millionen Euro dazu, sprechen so Grundideen, dass man sagt, na ja, wir beobachten schon, dass das Publikum vielleicht auch andere Erwartungen an die klassische Musik hat. Wir beobachten, dass einige der alten Formate so nicht mehr funktionieren. Wir beobachten, dass es eine neue Generation gibt, die etwas anderes möchte. Können Sie da schon was rauslesen und sagen, ja, unsere Festivals sind da Pioniere, weil sie etwas anders machen, was wir so vielleicht woanders noch nicht gesehen haben?
Also ich kann es vielleicht an ein paar Beispielen ein bisschen konkreter machen, was da passiert. Ja. Also das sind auch wirklich sehr, sehr unterschiedliche Beispiele, weil das, was die Festivals mit der Förderung machen, auch sehr unterschiedlich ist. Aber zum Beispiel bei den Thüringer Bachwochen, die ja sozusagen Flächenfestival sind, war eine große Frage, wie gelingt es eigentlich als Festival auch stärker noch Angebote im ländlichen Raum zu machen, aus der Beobachtung, dass eben dann doch die meisten Konzerte in kleineren oder größeren Städten stattfinden und das Kulturangebot im ländlichen Raum einfach immer schwächer wird. Und dann sozusagen die Idee entstanden unter dem Titel 20 für 20, dass die Thüringer Bachwochen 20 Konzerte quasi ausschreiben für den öffentlichen Raum und sich Gemeinden, Kulturorte, da war dann ein ukrainisches Restaurant dabei, da war eine Synagoge dabei, dass die sich bewerben konnten für Konzerte. Und dann die Konzerte, und das fand ich wiederum sehr besonders, wirklich auch mit den Menschen vor Ort zusammen umgesetzt wurden. Das heißt, die Menschen vor Ort haben das Konzert eigentlich auch mitorganisiert und das Festival hat sozusagen dafür gesorgt, dass KünstlerInnen dann dort spielen und die Begegnung dann in den kleinen Dörfern, Orten, wo sonst wirklich kaum kulturelles Angebot stattfindet, waren wirklich sehr, sehr bewegend, sehr berührend. Das wäre ein so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was sehr stark darauf reagiert, dass sich natürlich gerade von einer jüngeren Generation das Hörverhalten, insbesondere durch Streaming-Dienste, total verändert und die Frage nach Genres irgendwie ganz neu verhandelt wird, ist, dass bei Podium Essling es jeweils in den 3 Jahren ein Artist in Residence gibt. Das ist natürlich nicht neu. Was daran sozusagen neuer ist, dass das Artist in Residences sind, die einen nicht klassischen Musikhintergrund haben. Also 2024 war das der Schlagzeuger Lucas Akintyre, der vor allem eher aus dem, naja, im weitesten Sinne Jazz, experimentellen, improvisierten Musik kommt. Und die dann wirklich auch Formate mit den MusikerInnen des Festivals gemeinsam produzieren. Also so ein bisschen unter dem Stichwort Post-Genre. Also das sind so verschiedene Richtungen, in denen dort experimentiert wird.
Aber jetzt ketzerisch gefragt, ist das nicht etwas, was bei anderen Festivals sowieso schon immer mitläuft? Also sowohl beim Schleswig-Holstein Musikfestival als auch, keine Ahnung, also ich glaube fast jedes Festival, Kammermusikfestivals, die wir hier auch vorgestellt haben, haben das ja inzwischen. Auch bei der Recherche jetzt ist mir nicht so aufgefallen, was da jetzt so wirklich die wahnsinnigen Neuerungen sind, sondern das sind wahrscheinlich dann eher tatsächlich kleinere Schritte und Projekte, wo man einfach mal den Finger ins Wasser taucht und guckt, wie warm oder wie kalt es da ist, oder?
Ja, ich würde aus zwei Perspektiven darauf antworten. Also grundsätzlich, und das ist, glaube ich, in vielen Programmen auch von der KSB ein Ziel, ist es erstmal, die Spielräume für das Ausprobieren von Neuem, für Experimente, für Innovationen weiter zu öffnen, weil gerade auch angesichts aktueller Entwicklung der Kultur in TAS ist es natürlich umso wichtiger, diese Räume zu stärken, weil das natürlich die sind, die sonst oft als erstes wegfallen. Insofern ist das auf der einen Seite ein großes Anliegen, auf der anderen Seite ist tatsächlich dieser Austausch total zentral. Deswegen auch diese explizite Förderung als Netzwerk, um darüber zu sprechen, weil ich schon davon überzeugt bin, dass in der aktuellen Situation wirklich auch ein solidarisches Miteinanderarbeiten an Herausforderungen weiterführt, als dass alle für sich einzeln immer wieder versuchen, das Rad neu zu erfinden. Insofern ist sozusagen der Austausch darüber, was passiert, und das haben wir so ein bisschen sortiert, auch nach drei Handlungsfeldern, Bühne, Organisation, Publikum, das ist aus meiner Sicht ganz zentral für das Programm.
Es stellt sich ja grundsätzlich die Frage nach der Bedeutung von Förderung, gerade der Förderung von Festivals wie denen, die sie fördern. Gerade wird der neue Koalitionsvertrag verhandelt zwischen CDU und SPD diesmal. Und wir, jedenfalls ich erlebe das, dass die öffentliche Förderung von Kultur nicht mehr so selbstverständlich scheint, wie sie das einmal war. Wir hatten vor kurzem Moritz Eggert hier im Podcast, der gesagt hat, gerade wo die Kommunen klamm sind, sind Gegenwartskomponistinnen und Gegenwartskomponisten haben es schwer, weil ganz viele Aufträge eben aus kleineren Kommunen kommen und die sparen als erstes an der Kultur. Das ist ja schon ein Ringen, was da stattfindet. Und gerade für experimentelle Sachen wie Esslingen oder Tonali oder eben auch Bonn ist jetzt schon ein bisschen größer, aber merken Sie da, dass es enger wird und dass es umso notwendiger wird, dass da noch irgendjemand vom Staat, was ja nichts anderes ist als von uns allen ist, der sagt, hey, nee, wir kämpfen für eure Freiräume? Verstehen Sie, was ich sagen will?
Ja, total. Also das ist, wie ich auch gesagt habe, schon auch eine zentrale Aufgabe unserer Förderung, diesen Freiraum immer wieder aufrechtzuerhalten und zu stärken. Vielleicht kurzer Querblick auf ein anderes Programm, zu dem ich jetzt sozusagen nicht im Detail das als Experte sprechen kann, weil ich das Programm nicht leite, aber das Programm Übermorgen, weil es da eben genau darum geht, Freiräume zu schaffen, um über die Zukunft nachzudenken, dort mit Blick auf Institutionen. Und das spielt bei Tuned genauso eine Rolle. Und was ich in dem vor dem Hintergrund auch noch zentral finde, dass wir unsere Aufgabe auch immer sehr stark verstehen, dass was dann in den Programmen verhandelt wird, auch nach außen zu tragen. Das heißt, wir haben auch immer begleitend sowohl Veranstaltungen, aber auch Publikationen, in denen wir das, was da entsteht, dann sozusagen auch der weiteren Szene zur Verfügung stehen, dass das jetzt am Beispiel von Tune sozusagen nicht nur im Netzwerk dieser sechs Festivals verbleibt.
Sie haben perspektivisch jetzt noch ein Ideenfestival geplant. Was passiert da? Wer kann da kommen? Wer kann da mitmachen? Und was wird da verhandelt werden?
Das Ideenfestival hat eigentlich vor allem zwei Ziele. Das findet vom 10. bis 12. November in Bochum statt. Und das eine Ziel ist, dass wir versuchen wollen, möglichst viele Akteure aus dem Klassikbetrieb zusammenzubekommen. Aus der Beobachtung, dass es natürlich oft so ist, dass dann, weiß ich nicht, die freie Szene miteinander spricht oder Leitungen miteinander sprechen oder die Orchester miteinander sprechen. Deswegen ist unser Ziel eigentlich, möglichst viele Akteure, die an Wandel interessiert sind, dort für drei Tage zusammenzubringen. Und auf einer inhaltlichen Ebene ist das Ziel, dass wir auch dort möglichst verschiedene Debatten, Diskurse, die aktuell geführt werden, mal zusammenzubringen, auch aus der Beobachtung, dass es sozusagen oft sehr zersplittert sonst diskutiert wird. Und das sind dann zum Beispiel so Fragen, wie klingen eigentlich zeitgenössische Konzertprogramme, oder auch die Frage, die wir jetzt schon diskutiert haben, also wie können sich eigentlich Ensembles oder Institutionen zukunftsfest aufstellen. Und gleichzeitig wird es auch einen Teil geben, wo auch internationale Impulse mit sozusagen beigetragen werden. Mhm. Größtenteils sind es Diskussionen und Workshops, aber es gibt auch ein kleines künstlerisches Programm. Und was mich eigentlich immer interessiert, ist, nicht nur auf die aktuelle Situation zu gucken, sondern auch immer die Frage nach vorne zu stellen und zu fragen, wie kann es eigentlich auch gehen, wie kann es besser gehen? Mhm. Also ein bisschen in so eine Handlungsorientierung nach vorne zu kommen. Und ich glaube, für alle, die an der Gegenwart und Zukunft der Klassik interessiert sind, die können sich da auf drei spannende Tage freuen.
Ich glaube, das ist ja auch etwas, wohin die Zukunft gehen muss, wenn wir da noch mal kurz den Blick nach vorne wenden. Also wenn wir haben bei Backstage Classical eine Kolumne, Nordlicht heißt die, da fährt der Herr Knies regelmäßig nach Skandinavien und sieht eigentlich, dass auch große kulturelle Institutionen wie Opernhäuser, Konzerthäuser, Orchester längst ihre Türen geöffnet haben für das, was wir jetzt freie Szene nennen, und dass in der kulturellen Förderung und in der Präsentation der einzelnen Angebote diese Grenzen aufgelöst werden. Ist das etwas, wo Sie auch merken, das ist eigentlich etwas, was passiert, dass auch große etablierte Häuser von ihrer Kreativität beziehungsweise von der Kreativität der kleineren Festivals lernen können und dass wir in Deutschland eine Chance haben, perspektivisch diese Grenzen weiter aufzulösen und mehr Off-Musik und kleine Gruppen oder die sogenannte freie Szene, ich glaube, das ist auch so ein typisch deutsches Wort, die freie Szene viel mehr integrieren in die, ja was, unfreie Szene oder institutionalisierte Szene. Also, sehen Sie, da kommen wir ja schon von Vokabular her in komische Sphären, aber das bemerke ich, dass das, wo Klassik wieder attraktiv und junges Publikum zieht, ist das eigentlich ein Schlüssel, dass es diese zwei Welten nicht mehr gibt, sondern dass die voneinander lernen. Also dass nicht nur die Off-Szene, wie bei Ihnen jetzt, erstmal voneinander lernt, sondern dass das auch noch implementiert wird in das Denken der großen Tanker.
Ja, also ich glaube, dass da schon was in Bewegung kommt und das auf jeden Fall auch ein Anliegen von genau solchen Veranstaltungen ist, sozusagen diese Impulse auch sozusagen gegenseitig fließen zu lassen. Ich habe auch die Beobachtung, also ich war vor kurzem gerade beim Beaux-Arts in Brüssel und habe da auch mit dem Programmleiter gesprochen und fand total faszinierend, wie da auch eigentlich grenzüberschreitend gearbeitet und gedacht wird. Das heißt einerseits zwischen verschiedenen Kunstsparten, aber auch dass man auf der einen Seite gerade so ein großes, ganz relativ klassisches Orchesterkonzert hat und auf der anderen Seite ein kleines Festival, wo es eher um experimentelle elektronische Musik ging. Das fand gleichzeitig eigentlich statt. Ja. Das Publikum hat sich dann sozusagen an der Bar getroffen und schon hat man wieder neue Verbindungen. Und damit verbunden ist natürlich schon auch eine Frage, wie sich auch die ja sehr langfristigen Planungsprozesse, die wir haben, gerade mit Blick auf Konzertplanung, vielleicht auch ein Stück weit flexibler gestalten lassen, um sowas dann auch zu ermöglichen. Also das sind Fragen, die ich total spannend finde, wie es da in Zukunft weitergeht.
Also man sieht schon, das Ende ist noch nicht erreicht, sondern das Ende hat gerade erst angefangen und da sind noch ganz viele Entwicklungen hin möglich. Herr Stahl, wenn Sie zum Schluss nochmal so zusammenfassen, Ihre Eindrücke der letzten Jahre, was sind denn so Ergebnisse, wo Sie gedacht haben, ach Mensch, damit habe ich nicht gerechnet oder ah ja, das scheint wirklich ein großes Problem für Festivals zu sein, da haben wir jetzt so einen Griff drauf gefunden, wie wir es machen können. So, was sind so Ihre großen Momente des bisherigen Weges, wo Sie sagen, wow, da ist echt was passiert, da habe ich schon jetzt was gelernt, da hat sich alles schon gelohnt.
Also auf einer strukturellen Ebene war ich tatsächlich überrascht, wie viel Energie aus so einem Netzwerk entstehen kann, wo wirklich Vertrauen entsteht zwischen Akteuren, die sonst ja auch durchaus in Konkurrenz stehen. Mhm. Also das ist, glaube ich, wirklich was, wo sich auch Zukunft lohnt, darüber nachzudenken, wie man solche Netzwerke stärken kann, wie man wirklich das Miteinander arbeiten und auch miteinander Positionen aushandeln stärken kann, anstatt immer gleich in so ein, ja, irgendwie die sind, weiß ich nicht, progressiver und die sind irgendwie klassischer und so in so eine Logik.
Total interessant. Ich glaube, das ist für Medien gilt das genau das Gleiche. Ne? Also wir müssen erstmal begreifen, dass wir in so einer kleinen Bubble sitzen, dass wir uns gar nicht leisten können, gegeneinander zu kämpfen, sondern dass wir immer noch klein sind, selbst wenn wir alle zusammen sind. Ja? Das ist tatsächlich etwas, was wir lernen müssen, glaube ich. Ja. Mhm.
Total. Und das andere ist die Frage, die uns ja wirklich auch ganz stark umtreibt. Wie können wir eigentlich sozusagen unsere Beobachtungen dessen, was in der Gesellschaft um uns herum passiert, stärken, weil ich habe das Gefühl, ich habe selber irgendwie als in meiner Jugend die klassische Jugendmusiziert-Cello-Laufbahn durchlebt, dass durch diese lange Ausbildung am Instrument, die ja total viel wert ist, aber auch ein bisschen dazu führt, dass wir sehr gut auf uns selbst gucken, auf unser Instrument, auf das, wie wir üben und wie wir so. Und darunter vielleicht manchmal ein bisschen leidet der Blick nach draußen in die Gesellschaft. Was passiert da eigentlich? Und das zu stärken, ist, glaube ich, total wichtig, um einfach auch zeitgemäßere Programme anbieten zu können. Und da weiter dran zu arbeiten und zu gucken, wie das gelingen kann, das wird, glaube ich, oder ist eine ganz zentrale Aufgabe.
Auch interessant, weil da haben wir mit Lydia Grün, der Präsidentin der Musikhochschule in München, drüber gesprochen, die ja auch sagt, dass die Musikausbildung, hört das gerne nochmal nach, das den Podcast, das fand ich wirklich spannend, die sagt auch die Ausbildung, also wir dürfen nicht Musikerinnen und Musiker für den Markt von heute ausbilden, sondern wir müssen sie für den Markt von morgen ausbilden. Ja, das heißt, der Markt von morgen wird nicht mehr der Markt von heute sein mit einer festen Stelle in irgendeinem Orchester, sondern er wird der Markt sein, wo ich auch selbst meine Überzeugung in das Instrument und in meine Virtuosität mit reinbringen muss. Und ja, es kann sein, dass vielleicht ein bisschen etwas vom Virtuosentum abgeht, aber dafür in die Kreativität der Programmmacherei hineingeht. Und genau da sind wahrscheinlich dann jetzt auch die Festivals, die Sie sagen, die da mit offenen Armen stehen und sagen, genau, wir brauchen diese Musikerinnen und Musiker, die jetzt schon für die Zukunft musizieren wollen, oder?
Auf jeden Fall. Und deswegen ist sozusagen die Schnittstelle zur Ausbildung natürlich auch total relevant und Lydia Grüns Perspektiven finde ich da sozusagen auch total bereichernd. Und was ich gleichzeitig, das hatte ich am Anfang auch einmal gesagt, wo ich finde, dass wir auch vorsichtig sein müssen, ist wirklich auch immer darauf zu schauen, was ist wirklich auch der Wert des gemeinsamen Musizierens, des gemeinsamen Musikhörens. Das heißt, alles, was sozusagen an Veränderung stattfindet, gut und richtig ist, aber sozusagen auch immer wieder darauf zu schauen, dass das gemeinsame Musikhören irgendwie auch ein Wert total an sich ist. Ich hatte das beim Detect-Festival, das auch gefördert wird, wo es ja sowohl um elektronische als auch um klassische Musik im Programm stattfindet, war das eigentlich toll zu sehen, dass dort ein relativ klassisches Orchesterkonzert in der Scheune stattgefunden hat und dort dann aber plötzlich ganz viel Publikum saß, was eigentlich eher aus der elektronischen Musik kam und die Begeisterung und das Zuhören und das total konzentrierte Zuhören für die Musik aber genauso stark war, wie wir das uns sonst auch wünschen. Und deswegen diese Begeisterung für die Musik, die hat, glaube ich, so eine Kraft, dass die trotz aller Veränderungen irgendwie total zentral ist.
Dann würde ich sagen, hören wir alle zu, was die Zukunft bringt. Ich habe gesehen auf Ihrer Seite, Aktivbewerbungen sind unmöglich. Aber wenn ich jetzt eine Institution bin, die diesen Podcast hört und sagt, Mensch, ich finde das alles gut, was die Bundeskulturstiftung da macht. Ich möchte auch mal da irgendwie mitmischen. Wie kommt man denn zu Ihnen? Wie kommt man da rein? Darf man Sie trotzdem mal anschreiben? Darf man trotzdem mal sagen, hey, wir sind hier auch innovativ und wir bräuchten auch ein bisschen Kohle von Ihnen?
Also erstmal freue ich mich immer total über jede Art von Austausch sozusagen von interessierten Akteuren aus dem Feld. Insofern freue ich mich über jeden Kontakt. Das Förderprogramm ist tatsächlich in dem Sinne, also Tuned, erstmal ein geschlossenes Förderprogramm, also aufsuchend. Aber es gibt natürlich auch mit der allgemeinen Projektförderung bei uns sowieso immer die Möglichkeit, zweimal im Jahr sich auch mit spannenden Projekten zu bewerben. Aber so oder so freue ich mich total auf Austausch, über den Austausch. Genau.
Sehr gut. Also guckt einfach mal alle auf die Seite. Guckt euch die Ergebnisse vom Tuned an. Seid dabei, wenn im November das Ideenfestival gestartet wird. Und wir verfolgen das alles. Und vor allen Dingen, wir sehen es dann ja auch in den Konzerten, die gegeben werden, wohin die Zukunft der Musik geht. Herr Stahl, vielen herzlichen Dank für diesen kleinen Einblick in die Innovationsmaschine der klassischen Musik. Dankeschön.
Vielen Dank.
Julian Stahl war das von der Kulturstiftung des Bundes. Er leitet das Programm Tuned und ihr könnt da gerne mal reingucken. Auf der Seite der Kulturstiftung des Bundes sind unterschiedliche Förderangebote. Da kann man auch die geförderten Projekte verfolgen und dort kann man dann auch sehen, wohin sich die Ideen derzeit bewegen. Ich glaube ja persönlich, dass es wirklich darum gehen muss, die etablierten Orte der klassischen Musik, die Opernhäuser und die Konzerthäuser zu öffnen, für das, was die freien Gruppen machen, dass es darum gehen muss, diese Grenzen zu überschreiten, der sogenannten freien Szene und der etablierten Szene. Ich glaube, das sind die Wege, die Selbstverständlichkeit des Innovativen im alltäglichen Betrieb zu verankern. Wie das weitergeht, werden wir sehen, werden wir auch an dieser Stelle weiter diskutieren. Könnt ihr heute gerne bei euch diskutieren, denn wie immer gilt, man kann diesen Podcast nicht nur auf dem Weg zur Arbeit hören, sondern auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Für alle aktuellen Classic News schaut vorbei bei uns bei backstageclassical.com. Hinterlasst uns hier gerne eine kleine Bewertung, wenn sie gut ist. Ansonsten haltet die Ohren steif und bis bald.